streaming might have saved the recording industry, but not the artists. That is not correct. Streaming might have saved the major labels, partially, but not the indie labels and not the artists. And yes, there's tons of money in the industry, but it's not distributed to the right people.
1.182 Euro. Das ist das durchschnittliche monatliche Einkommen von MusikerInnen im Jahr 2022 gewesen. Diese Zahl stammt von der Künstlersozialkasse. Not so fun fact, die Armutsrisikoschwelle für Menschen in der EU lag im selben Jahr bei 1.251 Euro im Monat. Sich für eine Karriere als Musikerin zu entscheiden, ist damit nachweislich ein großes Armutsrisiko.
Prekäre Arbeitsbedingungen, durch KI bedrohte Sync-Einnahmen, hohe Ausgaben für Touren und Live-Shows. Wir haben hier im Podcast schon über verschiedene Problembereiche gesprochen, die den Aufbau einer wirtschaftlich tragfähigen Artist-Karriere erschweren. Spricht man mit KünstlerInnen und ihren Teams über die Wirtschaftlichkeit von Musik, leuchtet einen der Elefant im Raum aber förmlich in Neonfarben an, das Thema Musikstreaming.
Eine Anfang 2025 veröffentlichte Studie zum Musikstreaming des Forschungsnetzwerks Digitale Kultur spricht da eine sehr klare Sprache. So wie MusikerInnen aktuell vergütet werden, geht es weder transparent noch fair zu. Darüber müssen wir reden. Bei Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche, präsentiert von Musikwoche. Gemeinsam mit meinem sehr geschätzten Kollegen, dem Musikjournalisten Alex Barbian.
Und mit meiner Lieblingsbranchen-Tausendsasserin Lina Burghausen. Schön, dass ihr da draußen einschaltet. Natürlich bringen auch in dieser Deep Dive-Folge wieder mehrere hochkarätige ExpertInnen ihre Perspektive mit ein. Darunter Journalistin Liz Pelli, Labelchef Johann Scherer und Alex Meyer von der Pop-Akademie in Mannheim.
Unsere Quellen und weiterführende Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir zeichnen diese Folge am 21. Oktober 2025 auf. Deswegen seht es uns bitte nach, wenn wir neuere Entwicklungen nicht mehr in unseren Recherchen berücksichtigen konnten. Und damit nichts wie rein ins Thema, Alex.
Es gibt eine fast schon romantisierte Vorstellung vom armen Künstler, der sich allem irdischen Leid zum Trotz ein unsterbliches Denkmal zeichnet, schreibt oder komponiert. Ich denke da an Vincent van Gogh, Rembrandt oder Mozart, die, obwohl sie heute zu den gefeiertsten Künstlern ihrer Zunft gehören, zum Teil in völliger Armut lebten. Oft wird das so ein bisschen so dargestellt, als wäre es gerade diese wirtschaftliche Not und das Leid, das KünstlerInnen erst so richtig zu kreativen Höchstleistungen inspiriere.
Der Schriftsteller Bernd Caillou sagte mal in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur, wenn man schreibt, kann man nicht saufen, dann gibt man kein Geld aus. Also braucht man fast kein Geld. Die Askese ist eben eine Grundbedingung. Wenn man in die Kunst reingeht, muss man mit der Askese rechnen, nicht mit Geld. So, ob man sich nun für einen asketischen Lebensstil entscheidet, das mag jedem selbst überlassen sein. Fakt ist aber nun mal, dass auch Miete, Basic-Lebensmittel und Versicherungen Geld kosten, was man ja erstmal haben muss. Und gerade wenn man sich dann vielleicht auch noch kreative Freiräume schaffen will, indem man dann mal ein paar Wochen aktiv an einem Album arbeitet, ohne an Geld zu denken, braucht es dazu einen finanziellen Puffer. Und das scheint, wenn man sich an die eingangs erwähnte Zahl zurückerinnert, 1.182 Euro als durchschnittliches monatliches Einkommen, ist relativ schwierig. Bei dieser Zahl sind ja die Artists, die gar nicht in der KfK drin sind, weil sie Musik vielleicht gar nicht als Hauptjob betreiben, noch gar nicht mit eingerechnet. Der durchschnittliche Artist lebt also unter der Armutsgrenze.
Ja, jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, die meisten Artists machen mit ihrer Musik ja das Hobby zum Beruf. Die wenigsten starten in die Branche, weil sie darin das große Geld wittern, sondern weil sie ihrer Leidenschaft folgen. Sollte es aber überhaupt einen Anspruch darauf geben, von dieser Form von Selbstverwirklichung leben zu können, entscheidet nicht im Zweifel der Markt, was wirtschaftlich ausreichend nachgefragt ist und was sich rentiert?
Ja, solche Fragen kennen wir wahrscheinlich alle sehr gut, aber wenn man auf diese Weise auf MusikerInnenkarrieren schaut, dann lässt man sehr schnell zwei Dinge außer Acht. Zum einen nämlich, dass der Musikmarkt eben keine direkte Artist-Fan-Wirtschaftsbeziehung ist, sondern da eben AkteurInnen zwischengeschaltet sind, die einen gewissen Einfluss auf diese Wirtschaftsbeziehungen haben. Also zum Beispiel Managements, Labels, Verlage, Streaming-Plattformen, um nur so ein paar zu nennen. Zum anderen ist der Aufbau einer erfolgreichen Artist-Karriere heute nur sehr schwer möglich, wenn man nebenher noch einen Brotjob machen muss. Allein wenn man bedenkt, was an Orga- und Content-Generierung nötig ist, um Sichtbarkeit für sich und seine Musik zu erreichen.
Klar, MusikerIn zu sein ist nicht mit Songwriting, Recording und Konzerten getan. Am Ende sind KünstlerInnen auch UnternehmerInnen. Studiert man beispielsweise an der Pop-Akademie in Mannheim, kriegt man dieses Artistpreneur-Sein direkt mit auf den Weg gegeben. Dort werden zum Beispiel Grundlagen der Unternehmensgründung vermittelt. Wir haben dazu mit der Musikerin Alex Meyer gesprochen. Alex ist Dozentin an der Pop-Akademie, leitet das Bachelor-Department Vocal Performance Songwriting und ist extrem nah dran an angehenden MusikerInnen.
Ganz, ganz wichtig sind die betriebswirtschaftlichen Grundlagen, weil am Ende viele von uns Artists, also ich sage jetzt mal uns, weil ich habe auch an der Pop-Akademie studiert vor vielen Jahren, weil wir am Ende in den meisten Fällen sehr, sehr viel selber machen müssen. Und das ändert sich jetzt gerade aktuell noch mal mehr. So empfinde ich das und so ist das Feedback auch vieler Leute, die in der Branche tätig sind, dass zum Beispiel Labels keine Vorschüsse mehr zahlen oder viel, viel weniger als noch vor ein paar Jahren. Und dementsprechend ist es super wichtig, dass wir von Anfang an als KünstlerInnen lernen, was gehört alles dazu, wenn ich selbstständig als KünstlerIn tätig sein will.
Ja, viele Artists bekommen dieses Wissen aber eben nicht mit auf den Weg und müssen sich ein passendes Money-Mindset, wenn man es so nennen will, erst aneignen. Dazu gehört natürlich, als Artist erstmal zu verstehen, womit man in der Branche überhaupt Geld verdienen kann. Ich hatte in den letzten 10 Jahren beruflich viel mit Newcomer-Acts und mit semi-etablierten Artists zu tun und bin immer wieder überrascht, wie wenig MusikerInnen eigentlich über die Wertschöpfungskette in der Musikbranche wissen.
Ja, same. Es mag für manche Deep-Dive-HörerInnen eher basic sein, aber wir gehen trotzdem mal kurz rein in die typischen Bereiche, mit denen Artists Geld generieren. In einer US-amerikanischen Studie wurde, allerdings schon im Jahr 2013, genreübergreifend untersucht, womit MusikerInnen ihr Geld verdienen. Das Ergebnis? 28% der Einnahmen kamen durchschnittlich aus Live-Auftritten, gefolgt von Musikunterricht, 22%, und Gehältern aus Orchestern, Bands oder Ensembles, 19%. Spätestens hier merkt man, dass diese Zahlen nur bedingt auf durchschnittliche Pop-Artists übertragbar sind. Die Einnahmen aus physischen und digitalen Musikverkäufen und der Verwertung von Urheberrechten betrug dagegen lediglich 6%. Die Studie stellte aber auch fest, dass die Relevanz der einzelnen Einkommensquellen sehr unterschiedlich verteilt ist.
Ja, nun ist aber seit 2013, als diese Studie erschienen ist, eine Menge passiert. Unter anderem der Siegeszug von Musikstreaming oder eine weltweite Pandemie, die den Live-Markt komplett lahmgelegt hat. Entsprechend kann man diese Zahlen heute, wenn überhaupt, nur als Anhaltspunkt dafür sehen, dass für MusikerInnen damals wie heute eine Mischkalkulation aus verschiedenen Einkommensströmen nötig ist, um ausreichend Geld zu erwirtschaften. Diese Mischkalkulation kann aus den recht offensichtlichen Tätigkeiten, also Live-Auftritten, digitalem und physischem Musikvertrieb und Einnahmen aus der Verwertung von Urheber- und Leistungsschutzrechten, also durch die GEMA und die GVL, kommen. Für viele Artists spielt auch Merchandise eine wichtige Rolle. Dann gibt es den Bereich Sync, also die Platzierung der eigenen Musik in Werbespots oder Filmen bzw. Serien. Und so ein Sync-Deal kann für Artists einen riesen Unterschied machen. Aber das ist eben leider auch ein Jackpot, den nicht viele Künstler entziehen. Ähnlich sieht es aus mit zum Beispiel Auftragsproduktionen, zum Beispiel für Werbespots, aber auch für andere Artists. Bei beidem, also bei Sync und bei Auftragsproduktionen, gibt es gleich mehrere Wege, wie Geld reinkommt. Durch den Auftrag oder den Sync-Deal selbst, zum Beispiel durch Einmalzahlungen von einer festgelegten Fee. Und dann nochmal durch die Auswertung durch die Verwertungsgesellschaften, also durch die GEMA und die GVL.
Herr, ja, du hast den Bereich Werbung angesprochen. Etabliertere Artists halten aber nicht nur mit ihren Songs im Rahmen von Sync-Deals als Markenbotschafter her. immer häufiger sieht man große KünstlerInnen auch einfach als Werbegesicht für Marken. Nina Chuba macht aktuell Werbung für Mineralwasser. Samy Deluxe drehte vor einigen Jahren einen bunten Spot für eine Supermarktkette. Und Nina Hagen hat schon Anfang der 90er als Gesicht- und Handmodel für eine Armbanduhrenmarke hergehalten.
Es gibt natürlich auch Artists, die mit alternativen Einkommensmodellen wie zum Beispiel Membership-Services oder Crowdfundings arbeiten. Zum Beispiel über Patreon, wo Fans dann monatliche Beiträge an ihre Lieblingsartists zahlen können. Selten reicht das aber aus, um davon seiner Kunst zu finanzieren. Auch manche Social-Media-Plattformen oder Streaming-Seiten bieten sogenannte Gifts an, über die man als Fan dann eine Spende dalassen kann.
Diesen zum Teil nur recht kleinen Beiträgen, die reinkommen, stehen zum Teil wirklich horrende Ausgaben gegenüber, die Artists wuppen müssen. Die Produktion von Musik ist zwar heute bedeutend günstiger als noch vor 10, 20 Jahren. Für viele Artists reicht ein kleines Homestudio, die müssen keine großen Studiomieten mehr berappen. Trotzdem bedeutet eine Songproduktion in der Regel ein mindestens dreistelliges Investment. Recording, Mixing, Mastering, alles kostet Geld. Dazu vielleicht das ein oder andere Ableton-Plugin oder gar externe ProducerInnen, SongwriterInnen oder GastmusikerInnen. Da ist man dann auch schnell mal vierstellig. Meine Mitbewohnerin kann davon nicht singen.
Ja, und auch eine Live-Show kostet Geld. Also einen Van mieten, Sprit und Hotel, zum Teil Miete bei der Venue lassen. Dazu die Kosten für Ton- und Lichttechnik, Personal, DJ oder Band. All das ist mit der Pandemie ja signifikant teurer geworden. Die Einnahmen aus dem Touring sind dagegen durch verstärkte Last-Minute-Käufe kaum noch planbar. Die einstige Haupteinnahmequelle live ist für viele Artists also inzwischen zum Risikogeschäft geworden.
Ja, die Inflation tut ihr Übriges. Konzerttickets, Merch, Platten sind für viele zum Luxusgut geworden. Das Geld ist knapp, weil die Lebenshaltungskosten immer weiter steigen. Und die Leute sparen natürlich zuerst an Kultur. Und auch der Sync-Bereich und der Bereich der Auftragskomposition ist nicht mehr das, was er mal war. Hier wird immer mehr über generative KI abgedeckt, die passende Musik natürlich deutlich günstiger erstellt, als es ein Artist tun könnte.
Ja, und apropos KI, also dass das Thema faire Vergütung im KI-Zeitalter eh nochmal ein ganz anderes Thema ist, darüber haben wir ja schon recht ausgiebig in unserer Deep Dive Folge 8 gesprochen.
Ja, dieser augenscheinlich auf ganz vielen Ebenen angespannten Einnahmesituation stehen die Zahlen vom Bundesverband Musikindustrie gegenüber, nach denen die Musikwirtschaft in Deutschland seit Jahren kontinuierlich wächst. Warum also beklagen Artists dann eigentlich, dass es immer schwerer wird, von Musik zu leben?
Naja, diese erzielten Einnahmen, die gehen ja nicht zu 100% an die Artists. Also nehmen wir den Bereich Recorded Music. Von den Streaming-Einnahmen gehen etwa 30% an die Streaming-Plattform. Die anderen 70% werden ausgezahlt. Hat ein Artist jetzt ein Label, sagt das nochmal einen ordentlichen Prozentsatz ein. Bei kleineren Indie-Labels sind das vielleicht 50%, bei größeren Indies und Majors können das auch schon mal 80% sein. Von dem Restbetrag, den der Artist ausgezahlt kriegt, gehen nochmal 15-20% an das Management. Das heißt konkret, es ist durchaus üblich, dass vom Gesamteinnahmenkuchen eines Songs beim Artist nur so 10% landen.
Es ist natürlich nicht so, dass ein Label sich so einen Share nimmt, ohne etwas dafür zu tun. Sofern mit Label- oder Verlagsdeals Vorschüsse verbunden sind, und wir haben ja vorhin von Alex Meyer schon gehört, dass das nicht immer der Fall ist, ermöglichen diese Vorschüsse vielen Artists überhaupt erst das nötige Kapital für die Produktion neuer Musik. Vorschüsse müssen allerdings durch die Einnahme aus Streaming und Plattenverkäufen beim Label bzw. durch GEMA und Sync-Einnahmen beim Verlag dann wieder reingeholt, also recouped werden. Damit gehen Label und Verlag natürlich ein wirtschaftliches Risiko ein, zusätzlich zu ihrem Tagesgeschäft. Vermarktung der Musik oder Produktion von Tonträgern im Falle von Labels oder Organisation von Songwriting-Camps, Sync-Platzierungen und GEMA-Abrechnungen bei Verlagen.
Trotzdem muss man klar sagen, dass es für Artists oft schwer ist nachzuvollziehen, ob ein Deal für sie jetzt fair ist. Denn so gut wie jeder Deal hat eine Verschwiegenheitsklausel und man redet nicht offen über Vorschüsse und Anteile. In Gesprächen mit MusikerInnen bekomme ich immer wieder eine große Unsicherheit zu hören und das Gefühl, dass sich die aktuellen Dealstrukturen nicht nach einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe anfühlen, sondern oft so der Eindruck zurückbleibt, dass es ohne die Artists zwar keine Musik gäbe und sie die meiste Arbeit in die Musik stecken, sie aber am Ende das kleinste Stück vom Kuchen abbekommen. Auch hier ist es wieder super essentiell, dass Artists überhaupt wissen, was sie von einem Deal erwarten können und wie sie am besten verhandeln. Wenn man Glück hat, kriegt man dieses Wissen schon vor den ersten Verhandlungen mit auf den Weg. Zum Beispiel an der Pop-Akademie. Alex Meyer dazu.
Im Grundstudium haben alle schon Vorlesungen im Recht. Da werden eben auch Verträge durchgegangen. Verlag, Label, Booking, Verträge, all das. Und auch Live-Verträge. Man hat Vorlesungen zur Steuer und man hat natürlich KSK, GEMA, GVL-Vorlesungen. Das bedeutet also wirklich ein kompletter Rundumschlag an Wissen, das man auch wirklich meines Erachtens braucht, um dann da draußen bestehen zu können. Und trotzdem muss ich aus eigener Erfahrung sagen, natürlich muss man dann auch noch lernen, wie es in der Realität ist. Das heißt, wenn man dann wirklich zum ersten Mal da sitzt mit einem großen Label, ist es erstmal trotzdem neu und aufregend und manchmal auch überfordernd. Aber dadurch, dass man diese Grundlagen mitbekommen hat an der Pop-Akademie, macht es das wesentlich einfacher. Und ich hatte auch das Gefühl, ich fühle mich dadurch stärker, um so in Verhandlungen reingehen zu können.
Ja, meine persönliche Erfahrung aus Label- und Managementarbeit ist leider, dass die wenigsten Artists diese Grundlagen haben. Und dass es besonders schwierig ist, die eigenen Interessen im Blick zu haben, wenn man in einem Gespräch sitzt mit einem großen Label und das Gefühl hat, hey, hier sitzt gerade eine One-in-a-Million-Chance vor einem und man will den künftigen Gesprächspartner, der einem zum Durchbruch verhelfen soll, ja auch nicht vergraulen, indem man zu bolde Forderungen stellt. Das ist für die meisten Artists einfach eine wahnsinnig schwierige Situation und immer irgendwo auch ein ungleiches Machtverhältnis. Über das Thema hatten wir auch schon mal in Deep Dive Folge 11 gesprochen mit Musikanwalt Asterix Westphal, als es um das Thema Artist Development ging.
Ich muss hier gerade aber vor allem an unseren Deep Dive Nummer 7 denken, wo es um Arbeitsbedingungen in der Musikbranche ging. Es ist doch so, Artists haben in der Regel keine Lobby. Du hast die mangelnde Transparenz zwischen den Vertragspartnern angesprochen, aber es geht ja noch weiter. Ich kenne zum Beispiel keinen einzigen Artist, der oder die genau weiß, was eigentlich der Deal zwischen dem eigenen Label bzw. Vertrieb und den Streaming-Plattformen ist. In die Verhandlungen und Vergütungsabsprachen, die die Major-Labels oder Merlin stellvertretend für die Indies führen, werden Artists nicht mit einbezogen. Und das bringt sie natürlich in eine Situation, wo sie null Mitbestimmungsrecht haben und keinerlei wirtschaftlichen Gestaltungsspielraum, obwohl es ja um ihre eigenen Werke, um ihre Musik geht.
Ja, die gute Nachricht ist, dass immer mehr Verbände versuchen, die Verhandlungsbasis von Artists wirklich zu verbessern. Wir haben in Deep Dive Folge 7, die du gerade schon angesprochen hast, ja zum Beispiel den Verband Pro Musik kennengelernt. Dazu die Arbeit von Verdi in Bezug auf Basishonorare für Live-Auftritte. Wir haben da schon festgestellt, dass dieser Weg, sich als MusikerIn zu organisieren, oft in der klassischen Musik zu beobachten ist und na, leider noch nicht ganz so oft im Pop-Bereich.
Im Bereich Streaming hat sich inzwischen auch die EU eingeschaltet. Anfang 2024 beschloss das EU-Parlament, dass es einen neuen Rechtsrahmen für den Musikstreaming-Bereich geben solle, der für faire Vergütung von Artists, mehr Transparenz beim Einsatz von Algorithmen und mehr Sichtbarkeit für europäische Werke sorgen soll. Natürlich ist der Beschluss noch keine konkrete Gesetzgebung, sondern erstmal als Positionierung des EU-Parlaments zu dem Thema zu verstehen. Aber es ist natürlich trotzdem ein großer erster Schritt zu einem gesetzlichen Rahmen für den Bereich Musikstreaming. Und Anfang November steht in Brüssel das Parliament of Pop an, bei dem auch der Pro-Musik-Verband, die Initiative Musik und das Reeperbahn-Festival mit VertreterInnen dabei sein wird. Ich bin total gespannt, was daraus entstehen wird und habe echt Lust, dass wir ja da ein paar Monaten vielleicht nochmal reindeepdiven.
Auf jeden Fall. Jetzt diven wir aber erstmal tiefer in den Bereich Streaming, würde ich sagen. Das Forschungsnetzwerk Digitale Kultur hat Anfang 2025 ja eine Studie zum Thema Musikstreaming in Deutschland veröffentlicht, gefördert durch die ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth. Die Studie basiert auf einer Literaturanalyse, 60 qualitativen Interviews mit AkteurInnen der deutschen Musikindustrie sowie einer quantitativen Befragung von 3000 deutschen Musikschaffenden und einer Datenanalyse des deutschen Marktes für Musikaufnahmen mit Daten aus 20 Jahren. Die Ergebnisse hinterlassen ehrlicherweise keine Kopfschmerzen, sondern mindestens 3 Wochen Migräne. 74% der befragten Musikschaffenden gaben an, unzufrieden mit den Einnahmen aus Musikstreaming zu sein. Was wenig verwunderlich ist, denn 68% der Befragten sagten, dass sie weniger als 1 Euro pro Jahr mit Streaming verdienen. 75% aller Einnahmen aus Musikstreaming gehen nur an 0,1% der Artists.
Ja, insgesamt beschreibt die Studie eine krasse Polarisierung im Bereich der Einnahmen aus Musik. In der Befragung berichten 38% der Musikschaffenden von steigenden Streaming-Einnahmen und 35% von steigenden Gesamteinnahmen in den letzten 5 Jahren. Weitere 38% sagten genau das Gegenteil. Sie sprachen von rückläufigen Gesamteinnahmen, 25% beklagten sinkende Streaming-Einnahmen. Die Studie betont auch, dass es seit 2014 einen stetigen Anstieg von Musikschaffenden in den mittleren und hohen Umsatzsegmenten im Streaming-Markt gebe. Es sind also nicht alle Artists Verlierer. Die Unterschiede sind je nach Genre sehr groß. Trotzdem fühlt sich der Löwenanteil der Artists durch die Kondition der Streaming-Plattform stark benachteiligt.
Ja, und das aus gutem Grund. Also zu dem Schluss kommt man zumindest, wenn man sich mit der Arbeit von Liz Pelly beschäftigt. Liz ist Musikjournalistin und Autorin. Sie hat mit ihrem 2025 veröffentlichten Buch Mood Machine, The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist das Phänomen Musikstreaming ordentlich seziert und war auch auf einem Panel auf dem diesjährigen Reeperbahn-Festival zu Gast. Und dort hat sie sehr klare Worte gefunden.
You could talk about the penny fractions of payments that musicians report receiving. You could talk about the lack of transparency around contract negotiations, the lack of transparency around algorithmic recommendation. You could talk about emerging paywall-like practices like discovery mode, the reality that streaming services treat artists more like customers rather than the laborers who create the value that makes the whole scheme possible, the outsized influence that major labels have on a model that impacts artists of all scales and scopes.
Ja, wie der Buchtitel von Liz verdeutlicht, ist es vor allem der Platzhirsch Spotify, der in der Kritik steht. Mit 95% Marktanteil bestimmt der das Musikstreaming in Deutschland ganz maßgeblich. Dass sich die Kritik an Spotify aktuell häuft, liegt natürlich auch an Daniel Ek's Investment in Militärtechnik. Zum anderen aber eben auch an Spotifys unterdurchschnittlicher Bezahlung pro Stream und dem sehr laissez-faire-mäßigen Umgang mit generativer KI.
Liz erwähnte auch den Discovery Mode. Dieses 2020 eingeführte Feature bietet Artists und Labels eine Bevorzugung durch den Spotify-Algorithmus. Im Gegenzug drücken sie weitere 30% ihrer Royalties an Spotify ab. Spotify selbst bewarb den Discovery Mode als große Demokratisierung der Musikwelt. Artists hätten von nun an die Chance, die Songs selbst zu wählen, die für sie eine Priorität in der Vermarktung seien. Und es koste Artists und Labels ja nichts, diesen besonderen Marketing-Push zu wählen, denn Spotify verlange ja keine Vorabgebühren.
Ja, für Spotify war das natürlich ein extrem lohnenswerter Schritt. Allein im ersten Jahr betrug der durch den Discovery Mode erzielte Gewinn wohl 61,4 Millionen Euro. Das geht zumindest aus internen Dokumenten hervor, über die der Guardian berichtete. Das freut natürlich die AktionärInnen von Spotify, zu denen, by the way, auch alle Major-Labels und Merlin zählen. Der Guardian-Artikel zitierte aber auch einen Indie-Label-Betreiber, der berichtete, dass der Discovery Mode auch diejenigen Player betreffe, die ihn nicht nutzen. Denn auch ihr Share würde kleiner werden, dadurch, dass es kaum noch Platzierungen für Non-Discovery Mode-Artists gäbe. Auch sei der Discovery Mode gar nicht so demokratisierend, wie es auf den ersten Blick scheine. Denn es seien vor allem die Artists, die gefällige, nebenbei hörbare Musik für Mood-Playlisten machen, die durch den Discovery Mode mehr Platzierungen kassierten.
Fun Fact, die Idee des Discovery Modes ist eigentlich gar nicht neu. Pay for Play, das gab es insbesondere in der Geschichte des US-Radios schon mal, und zwar in den 1950er Jahren. Da war es eine Zeit lang sehr verbreitet, dass Radiostationen und DJs sich unter der Hand dafür bezahlen ließen, dass sie Songs spielten, und das zum Teil auch nicht direkt, sondern indem Radio-DJs Songwriting-Credits bekamen und dann an Tantiemen beteiligt wurden. Anfang der 60er Jahre kam es in den USA dann zu den sogenannten Payola-Hearings und die sogenannte Payola-Praxis wurde verboten.
Im Streaming-Zeitalter sind Payola-Systeme nun wieder deutlich häufiger aufzufinden und nicht immer so gut versteckt wie im Discovery-Mode von Spotify. Ich glaube, jeder Mensch, der irgendwas mit Musik macht in der Branche, kennt sie sehr gut, die Insta-Nachrichten, die einem so eine Promo-Campaign mit Top-Notch-Spotify-Playlist-Platzierungen anbietet, um den eigenen Song zu boosten gegen eine Gebühr. Es sind all solche Praktiken, die ja auch das Thema Streaming Fraud betreffen, gegen die sich auch das EU-Parlament stellt mit seiner Positionierung zum Thema Musikstreaming.
Die Einführung des Discovery Modes war aber nicht das Einzige, was in den letzten Jahren für einen Aufschrei unter Artists und BranchenvertreterInnen gesorgt hat. Seit Anfang 2024 werden Songs, die pro Jahr auf Spotify weniger als 1000 Streams generieren, gar nicht mehr vergütet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die paar Euro, die Artists mit so wenigen Streams bekommen, darauf kommt es jetzt nun wirklich auch nicht an. Wenn jetzt ein Newcomer aber ganz viele Songs hat, die alle knapp unter der 1000-Streams-Grenze liegen, dann würde es am Ende ja schon, ja, was bedeuten. Da würde ein bisschen was zusammenkommen.
Besonders kritisch finde ich halt auch, dass diese Grenze von 1000 Streams ja komplett willkürlich gewählt ist und eigentlich jederzeit verschoben werden könnte. Also niemand hält Spotify davon ab, die Auszahlungsgrenze nächstes Jahr auf 100.000 Streams hochzusetzen, was ja dann noch mehr Artists beträfe. Spotify selbst begründet den Schritt, Tracks mit weniger als 1000 Streams pro Jahr nicht mehr zu vergüten, übrigens unter anderem mit dem Kampf gegen GeistermusikerInnen. So könnten Uploader nicht mehr einfach extrem große Mengen Songs hochladen und damit Geld verdienen. Das Ding ist, dass ein Investigativrechercheteam des Bayerischen Rundfunks 2023 offenlegte, dass insbesondere in den von Spotify so sehr gepushten Mood-Playlists unzählige Geisterartists sind. Und die haben größtenteils Streams in mehrstelliger Millionenhöhe, fallen also gerade nicht unter Spotifys 1000-Stream-Regelung.
Ja, die Gewinner dieser Regelung sind also andere, nämlich vor allem die großen Player der Musikbranche. Um das zu verstehen, müssen wir uns einmal das Vergütungsmodell von Spotify und so gut wie allen anderen Streaming-Anbietern anschauen.
Ja, die Rede ist vom sogenannten Pro-Rata-Modell. Und das funktioniert so. Der Streaming-Dienst wirft die generierten Einnahmen aus Abos und Werbung in einen Topf, zieht sich davon einen Share ab und schüttet den Rest an die RechteinhaberInnen aus. Davon geht ein kleinerer Teil an Verwertungsgesellschaften wie die GEMA, die Anteile an UrheberInnen auszahlt. Der größere Teil geht an Labels und Vertriebe, die dann die jeweiligen Anteile an die InterpretInnen auszahlen. Wie dieser Rest aufgeteilt wird, das wird anteilig berechnet. Heißt konkret, die Streams eines Songs werden ins Verhältnis gestellt zu den Streams, die alle Songs in Summe im Abrechnungszeitraum generiert haben. Herausgerechnet werden dabei, wie wir ja gerade schon besprochen haben, alle Songs, die weniger als 1000 Streams im Jahr generieren. Der jeweilige Song, um den es geht, hat dann quasi einen Marktanteil am gesamten Streaming-Markt und der bestimmt, wie viel Geld dafür ausgezahlt wird. Wenn du jetzt also einen Song veröffentlichst, Alex, und der generiert 1% aller Streams weltweit, weil das ist natürlich ein Superhit, dann kriegst du 1% der weltweiten Spotify-Auszahlungen, soweit die Theorie.
Ja, in der Praxis bringt dieses Modell Probleme mit sich. Das erste, mangelnde Transparenz. Wir wissen gar nicht, wie viel Geld überhaupt im großen Spotify-Einnahmetopf ist und was dann schlussendlich an die Artists verteilt wird. Auch welchen Anteil an den Gesamtstreams mein Song nun hatte, ist, vorsichtig formuliert, schwer nachzuvollziehen. Daher können Artists und ihre Teams das gar nicht so richtig überprüfen, ob die Zahlen jetzt stimmen oder nicht. Wir haben vorhin schon Liz Pelly gehört, die auf dem Reeperbahn-Festival 2025 gesprochen hat. Auf dem Panel mit ihr saß auch Johann Scherer, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer des Indies Clouds Hill. Und der hat verdeutlicht, wie schwer es ist, Spotify als Marktführer zur Rechenschaft zu ziehen.
It is very challenging, very complicated to argue with them, because they have these massive numbers. And it's so hard to prove them wrong. It's so hard to say, okay, but why, if you distribute 70% of your profits, why can only 0.7% of the artists actually live from it?
And I also think that streaming companies can basically come up with a number to make any point that they want to make.
Die Probleme gehen aber noch weiter. Da ja pro Stream bezahlt wird, ist es völlig egal, ob ein Song 35 Sekunden oder 35 Minuten lang ist. Das ist auch der Grund, warum Singles in den letzten Jahren immer kürzer geworden sind. Es rechnet sich einfach nicht mehr, lange Songs zu machen. Wenn ich jetzt also eine Stunde lang einen Artist höre, dessen Songs nur 2 Minuten gehen, generiere ich viel mehr Streams, die dann auch vergütet werden, als wenn ich eine Stunde lang einen Artist höre, der 7-Minuten-Tracks hat, obwohl ich beide Artists ja genauso lang gehört habe.
Ja, und dadurch, dass am Ende alles Geld, was Spotify generiert hat, anteilig ausgezahlt wird, finanzierst du eben nicht explizit die Artists, die du hörst. Am Ende geht dein Geld stattdessen an MusikerInnen oder GeistermusikerInnen, die du vielleicht gar nicht supporten willst und selbst nie hören würdest, einfach weil sie die größten Marktanteile haben. Dass Spotify jetzt also 40 Millionen Dollar mehr eingenommen hat, indem Streams unter 1K nicht mehr ausgezahlt werden, bedeutet am Ende, dass Artists mit extrem hoher Reichweite einfach noch mehr Geld bekommen. Und natürlich die Songs in sogenannten Mood-Playlists, die, wie die BR-Recherche zeigt, ja gern von GeisterkünstlerInnen oder inzwischen auch von generativer KI gefüllt wird. Die Frage ist, gibt's da keine Alternativen?
Spannend fand ich ein Statement von Michael Krause aus dem Jahr 2021. Krause war damals General Manager Europe bei Spotify. Er sagte zu Deutschlandfunk Nova: Wenn das gesamte Modell geändert werden soll, müssen sich erstmal alle Marktteilnehmer einig sein, dass es auch ein neues Modell ist, das auch alle verfolgen wollen. Laut Krause liegt es also vor allem an den Rechteinhabern, dass sich etwas ändert, also an den Labels und Verlagen. Und da ist dann die Frage, ist das überhaupt gewollt? Gerade wenn die Labelwelt ja mit zu den Aktionären von Spotify gehört. Johann Scherer hatte dazu wiederum einen spannenden Take.
Streaming might have saved the recording industry, but not the artists. That is not correct. Streaming might have saved the major labels partially, but not the indie labels and not the artists. And yes, there's tons of money in the industry, but it's not distributed to the right people.
Dabei gibt es durchaus Bemühungen, das Pro-Rata-Modell im Musikstreaming zu challengen. Die Initiative Fairshare, die unter anderem von Peter Maffay-Manager Daniel Maurer oder dem CEO der Budde Group, Benjamin Budde, unterstützt wird, macht sich für ein sogenanntes User-Centric Model stark. Das bedeutet konkret, dass der Abo-Beitrag einer Person nur an denjenigen Artist verteilt wird, den die Person eben auch hört.
Wenn ich jetzt also einen Monat lang ausschließlich meinen Lieblingsrapper aus Altenburg höre, kriegt er quasi das komplette Geld, das ich für mein Streaming-Abo gezahlt habe, ausgezahlt. Minus dem Anteil natürlich, den sich die Plattform einstreicht und natürlich minus das Geld, was vorab an Verwertungsgesellschaften oder sein Label geht. Es spielt aber keine Rolle mehr, wie hoch der Anteil des Streams von diesem Künstler im Verhältnis zu den Gesamtstreams sind. Und selbst wenn ich die einzige Person bin, die ihn streamt, dann gibt's eben das Geld von mir.
Das bedeutet natürlich, je mehr Musik ich streame, desto geringer ist der Beitrag pro Stream, der an die Artists ausgezahlt wird. Wenn ich im Monat 10 Euro zahle, aber nur 10 Lieder insgesamt höre, ist ein Stream von mir deutlich mehr wert, als wenn ich 1000 Songs höre. Auch wenn dieses Modell die Artist-Fanbindung also stärken könnte, weil man seine Lieblingsartists mit seinen Streams unmittelbar unterstützt, sind es insbesondere die richtigen Musik-Nerds, die rund um die Uhr Musik hören, deren Streams dann weniger wert sind. Und da das vor allem die Leute sind, die auch unbekannte MusikerInnen hören, drehen wir uns hier ein bisschen im Kreis.
Ja, denn ob das User-Centric-Vergütungsmodell am Ende wirklich fairer für Artists ist, da scheiden sich so ein bisschen die Geister oder zumindest die Wissenschaft. Es gibt bereits mehrere Studien zum Thema. Schon 2017 hat eine durch die finnischen Musikinstitutionen beauftragte Studie ergeben, dass ein User-Centric-Modell die Streaming-Einnahmen auf jeden Fall verschieben würde. Und zwar sehr klar zu Ungunsten der größten Stars. Bei Artists, die eher mittlere oder niedrige Streaming-Zahlen generieren, sind die Ergebnisse nicht ganz eindeutig. Einige würden klar gewinnen, andere leicht verlieren.
Spannenderweise kommen andere Studien auf völlig andere Ergebnisse. Zum Beispiel die 2014er Erhebung aus Oslo von Pedersen und Maso, laut denen ein User-Centric-Abrechnungsmodell eher den großen Stars noch mehr in die Karten spielen würde und es lediglich eine leichte Verschiebung hin zu einer Besserstellung von Domestic-Repertoire geben würde.
Ja, das Problem ist halt, dass alle Studien mit unterschiedlichen Datensätzen arbeiten und es für die Forschenden wirklich schwer ist, überhaupt vergleichbare Datensätze zu bekommen. Da sind wir wieder so ein Stück weit beim Thema Transparenz. Das Gros der Studien stützt aber tatsächlich die eingangs erwähnte finnische Studie und deren Aussagen.
Die Ergebnisse der finnischen Studie wurden unter dem Titel More for Few or Fewer for More veröffentlicht, was die Problematik, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt, dass wir hier auch beim User-Centric-Model immer noch von sehr kleinen Geldbeträgen sprechen. Generell ist das Fazit der AutorInnen aber eindeutig. Das User-Centric Model sei am nächsten an einem Fair-Trade-Ansatz dran, wenn es um Musikstreaming geht und in jedem Fall dem Pro-Rata-Modell vorzuziehen. Auch eine andere Studie, die an der University of California entstanden ist, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Das User-Centric Model sei nicht perfekt, aber irgendwie noch das geringste Übel.
Die AutorInnen aus Finnland setzen sich außerdem dafür ein, als zusätzlichen Faktor für die Berechnung der Streaming-Vergütung die gestreamte Zeit eines Songs mit einzubeziehen, um sehr kurze Songs nicht länger zu übervorteilen. Ein ähnliches Anliegen formuliert auch eine Studie von Will Page und David Sapphire. Page war einstmals Director of Economics bei Spotify. Sapphire hat unter anderem für die PRS Foundation gearbeitet. Sie bringen also sowohl eine DSP-Perspektive als auch die Perspektive einer Verwertungsgesellschaft mit ein. Neben einer Berücksichtigung der Songlänge schlagen die beiden auch vor, Musik je nach Güte oder Schöpfungshöhe unterschiedlich zu vergüten. Wie genau die Qualität eines Songs oder Musikstückes jetzt bewertet werden soll, dazu sagen sie aber nichts.
Okay, schauen wir doch mal von der Theorie in die Praxis. Es gibt nämlich sehr wohl eine Streaming-Plattform, die ein userzentriertes Abrechnungsmodell umsetzt, nämlich SoundCloud. 2021 launchte die Plattform die sogenannten Fan-Powered Royalties, was quasi deren Version des User-Centric Models ist. Allerdings wendet SoundCloud diese Methode nicht für alle Releases an, sondern nur für die Artists, die ihre Musik direkt via SoundCloud hochladen, also SoundCloud selbst als Vertrieb nutzen. Das wiederum ist mit einem kleinen monatlichen Beitrag verbunden, wie ihn verschiedene Independent Distributor ja auch aufrufen. Ein Jahr nach Einführung dieser Abrechnungsmethode veröffentlichte SoundCloud ein Statement, wonach bereits 135.000 Independent Artists von diesem Modell Gebrauch machen und diese wohl im Schnitt 60% höhere Einnahmen haben würden als mit dem vorherigen Pro-Rata-Modell. Auch Warner hat inzwischen einen Deal mit SoundCloud abgeschlossen, um seine Artists über Fan-Powered Royalties abzurechnen. Dieser Schritt war 2022 ein riesengroßes Signal an die Branche.
Ja, und die Streaming-Plattform Tidal hatte von 2021 bis 2022 ebenfalls mit einem sogenannten Fan-Centered Royalties-Modell experimentiert, das allerdings relativ schnell wieder kassiert wurde und stattdessen durch ein Direct-Artist-Payout-System ersetzt wurde. Bei dem wiederum gehen jeweils 10% des monatlichen Beitrags für Hi-Fi-Plus-Abos, das ist quasi so ein Premium-Angebot von Tidal, direkt an den jeweils meistgehörten Artist des Users. Und dieses Programm wiederum wurde auch schon wieder eingestampft und durch das Tidal Rising-Programm ersetzt, bei dem quasi dieselben Einnahmen zur Förderung von NewcomerInnen eingesetzt werden sollen.
Woran die Fan-Centered Royalties bei Tidal gescheitert sind, das können wir nur mutmaßen. Spannend fand ich die Theorie dazu vom Medium-Journalist Elmar Lahn. Zum einen könnte es natürlich sein, dass Tidal die Einnahmen aus den Hi-Fi-Plus-Abos braucht, um überhaupt wirtschaftlich zu sein. Und dass bei einem Fan-Centered oder Direct-Artist-Payout-Model einfach weniger bei ihnen hängen bleibt und die Querfinanzierung mit den anderen Abo-Modellen so nicht hinhaut. Tidal zahlt, zumindest laut den gängigen Übersichten, was Streaming-Plattformen an Artists auszahlen, ja eh schon verhältnismäßig hohe Beiträge pro Stream aus. Zum anderen kann es auch sein, dass es einfach an entsprechenden Lizenzverträgen, insbesondere mit den großen Major-Labels, gescheitert ist, die so ein Abrechnungsmodell überhaupt erlauben würden. Und last but not least, um die Direct Payouts zu ermöglichen, braucht es ein komplett neues Abrechnungssystem, was durchaus eine technische Hürde ist.
Ja, an dieser Stelle ein gentle Reminder an alle Independent Artists, an Labels aller Größe, Managements, vielleicht mal wieder in die Metadaten eurer Releases reinzugehen und zu schauen, ob da eigentlich alle Infos und Daten zu UrheberInnen und beteiligten Artists richtig hinterlegt sind. Denn so ein User-Centric Payment Model nützt halt auch niemandem was, wenn das Geld dann gar nicht bei euch ankommt, weil die Metadaten einfach falsch oder lückenhaft sind.
Aber schauen wir nochmal auf eine andere Plattform. Auch der französische Musikstreaming-Marktführer Deezer hat sich auf die Fahne geschrieben, das Vergütungsmodell für MusikerInnen zu revolutionieren. Dabei spricht die Plattform schon seit 2019 davon, auf ein User-Centric Model umzuswitchen. So richtig ist das aber offenbar nie passiert. Dafür gab dieser im September 23 in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit Universal Music an, ein Artist-Centric Model einzuführen.
Ja, der Kern dieses Ansatzes ist es, die Interaktion zwischen UserInnen und Artists zu belohnen und algorithmischen Playlists und GeistermusikerInnen den Einfluss zu nehmen. Sofern UserInnen einen Song oder Artist aktiv suchen und nicht nur über eine random Playlist abspielen, werden die so generierten Streams zum Beispiel besser vergütet. Das gilt allerdings wiederum nur für Artists, die mehr als 1000 Streams pro Monat von mindestens 500 verschiedenen UserInnen erreichen. Diese bekommen dann auch automatisch mehr ausgeschüttet. NewcomerInnen und Underground-Artists gehen hier also wieder leer aus, während etabliertere Artists, die oft aktiv gesucht werden und viele Streams erreichen, sich über bedeutend höhere Einnahmen freuen können.
So richtig nach einem Modell, das sich für MusikerInnen aller Größenordnungen fair anfühlt, sieht das also irgendwie auch noch nicht aus. Auch wenn es natürlich total gut ist, dass sich hier überhaupt etwas bewegt, Gespräche geführt und neue Modelle ausprobiert werden. Auch kleinere Plattformen versuchen, einen Unterschied zu machen und sich auf dem Markt zu etablieren. Da wäre zum Beispiel das Hamburger Startup Songs.de, bei dem die Artists selbst festlegen sollen, wie viel Geld sie pro Streams erhalten. Musikfans zahlen dann keine monatliche Gebühr, sondern haben eine Art Prepaid-Guthaben auf ihrem Account, mit dem sie den fälligen Betrag dann zahlen. So bekommt jeder gehörte Song natürlich wieder einen extra Wert. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das Modell vielen UserInnen zu unbequem ist.
Ja, trotzdem schlägt die Idee grundsätzlich ja eine Kerbe, die mehrere Plattformen gerade fahren, nämlich Artists wieder direkt mit den Fans zu verbinden. Das ist grundsätzlich ja auch die Idee von Bandcamp und alternativen Plattformen wie Ampwall oder Subvert, die wirklich einen komplett eigenen Marktplatz schaffen, an dem sich MusikerInnen und KonsumentInnen begegnen können. Hier steht natürlich nicht nur Streaming, sondern auch der Verkauf von Downloads, Tonträgern und Merch im Mittelpunkt. Aktionen wie die Bandcamp Fridays, bei denen Bandcamp auf den eigenen Share verzichtet und die Verkaufseinnahmen auf Bandcamp zu 100% an die Artists gehen, machen die Plattform natürlich zusätzlich attraktiv für MusikerInnen und natürlich auch für echte Musikfans.
Solche Plattformen sind total toll für Artists, um sich auch losgelöst von großen Tech-Plattformen eine Fanbase aufzubauen und mit dieser zu interagieren. Trotzdem wird für einen Großteil der MusikhörerInnen ein zentraler Ort zum Entdecken von Musik mit Mood-Playlisten und einer breiten Verfügbarkeit von Musikrepertoire sicher der relevanteste Ort bleiben, um Musik zu konsumieren. Klar braucht es dann auch für diese Orte eine Vergütungsregel, die fair für alle ist.
In unserer Recherche bin ich noch über zwei weitere Ansätze gestolpert, die bisher meines Wissens nach so noch nicht in der Musikwelt eingesetzt werden. Das eine ist die sogenannte Ethical Pool Solution, die Chris Castle vorgestellt hat. Das ist ein auf Music Tech spezialisierter Fachanwalt aus Texas. Castle schlägt im Wesentlichen vor, dass Streaming-Anbieter zwei Töpfe haben sollten. Den Big Pool, der quasi dem aktuellen Pro-Rata-Modell entspricht, und den Ethical Pool, der einer Abrechnung mit einer Art User-Centered Model entsprechen würde. Die NutzerInnen der Plattform entscheiden sich dann bei der Anmeldung, ob ihre Einnahmen in den Big Pool oder in den Ethical Pool gehen sollen. Wenn ich als Userin anklicke, dass meine Einnahmen in den Ethical Pool gehen sollen, dann gehen sie wirklich nur an die Artists, die ich auch höre. Und auch die MusikerInnen können entscheiden, ob sie ihre Musik zum Beispiel exklusiv Ethical Pool-Nutzenden zur Verfügung stellen wollen. Denn dann sind ihre Songs quasi für Big Pool-UserInnen gar nicht verfügbar. Beziehungsweise, wenn diese dann angeklickt werden, gibt es eine Info, dass ein Wechsel in den Ethical Pool notwendig sei, um den Song zu hören.
Im Prinzip ist so ein Zwei-Pool-Modell ja auch schon etwas, was Soundcloud und Deezer umsetzen, indem nur bestimmte Artists oder Abo-Modelle ein alternatives Auszahlungsmodell nutzen. Spannend ist eine solche Lösung, aber vor allem, weil sie es, im Gegensatz zu einem kompletten Wechsel zu einem User-Centric Payment Model, nicht nötig macht, dass sämtliche Verträge zwischen Streaming-Anbietern und Rechteinhabern von Grund auf neu verhandelt werden. Durch den Big Pool bleibt das alte System bestehen und wird lediglich durch eine zusätzliche Option ergänzt.
Ja, eine weitere Alternative, die mir über den Weg gelaufen ist, ist die sogenannte Creator Support Option, die Mark Mulligan von Media Research vorschlägt. Die Idee knüpft ein bisschen an Tidals Direct Artist Payout Model an, denkt es aber tatsächlich nochmal aus einer anderen Richtung. Jeder User kann demnach zwei Artists auswählen, die er oder sie gern supporten möchte. Jeweils 1% der Einnahmen des Users gehen dann an diese beiden ausgewählten Artists und das völlig unabhängig davon, wie viel dieser Artist gestreamt wird. Auch bei diesem Ansatz wird mehr Entscheidungsspielraum in die Hände der Musikfans gelegt und die Idee denkt quasi so ein klassisches Pro-Rata-Streaming-Modell gemischt mit einer Art Mikro-Crowdfunding à la Patreon.
Das Problem bei diesem Modell, die jeweiligen Lieblingsstars bekommen zwar etwas mehr ausgezahlt, wir reden hier aber immer noch von 1% des Abo-Beitrags, also wirklich einer minimalen Summe. Aber die SongwriterInnen und ProducerInnen sind da natürlich nicht mitgedacht. Und die beschweren sich ja genauso darüber, dass bei ihnen zu wenig hängen bleibt auf den Streaming-Plattformen.
Ja, wir halten fest, so richtig mit 100%iger Sicherheit fair und gut fühlt sich keines dieser Modelle an. Wobei Ideen, die zumindest einen User-Centric-Ansatz mitdenken, immer noch irgendwie fairer wirken als das aktuelle Pro-Rata-Modell. Was viele Player in unserer Branche aber eint, ist die Meinung, dass es ein riesiges Problem ist, dass Musik als etwas wahrgenommen wird, was immer und quasi for free oder für eine schmale monatliche Fee verfügbar zu sein hat. Ich würde hier gern nochmal Johann Scherer von Clouds Hill zu Wort kommen lassen.
There's just a few industries where a created value, where it's so easy to know where the value in the value chain had been created initially. And that is at the point where someone's written a great song, right? And I think the problem with streaming is that after someone released that song or an whole album, in the old days, not long ago, a couple of years ago actually, we all, music listeners and music lovers, had to, in order to listen to the actual song that has a value, we were forced to assign a value to that piece of music by buying it. And that is a very important thing to do because it creates an emotion and it creates an idea of the value of the piece of art we're talking about, the piece of art that makes our day. And hundreds of millions of people are not paying for music. They do not assign a value to this piece of music anymore. There's 500 million people that listen to music on Spotify and they don't pay for it. And then people don't go to concerts anymore. And that's not a totally different thing. It's a result of never having assigned a value to that thing, because everything else in that value chain feels really expensive suddenly, because you've never actually put a price tag on the thing.
Das Ding ist, selbst wenn Musikfans gern eine möglichst faire Plattform nutzen wollen, fehlt auch hier oft die Transparenz. Zwar wurde 2013 das Play-Fair-Siegel eingeführt, das hat aber nur gezeigt, dass ein Online-Musikanbieter grundsätzlich legal agiert. Über die Höhe der Vergütung an UrheberInnen und InterpretInnen sagte das gar nichts aus.
Dennoch wächst die Awareness bei den Fans, dass Musikstreaming für Artists eben in der Regel nicht ausreicht, um von der Musik zu leben. Und das selbst bei Acts mit sechsstelligen monatlichen HörerInnen auf Spotify. Es bewegt sich also was, sowohl bei den MusikerInnen als auch beim Publikum. Das sagt zumindest Musikjournalistin Liz Pelly.
I definitely feel like early in the pandemic 2020, there was sort of like a really big realization that especially with artists off the road, if you want to support the artists that you're a fan of, like buying their work through Bandcamp, like buying merch directly from people is like the way to get money in the pockets of artists. Like, you know, I do feel like those conversations are happening. People realize, I think it's much more common knowledge now that artists get penny fractions from streaming services, like independent artists specifically. But yeah, artists talking about it. I mean, something that I think right now there's a lot of artists that are increasingly, you know, sharing their opinions on their frustrations with the streaming model. Some artists pulling their catalogs, like, you know, getting headlines, like artists that are fed up with Daniel Ek's investment in AI military technology, especially, or leaving Spotify.
Ja, das Ding ist, dass es ja schon in der Vergangenheit Artists gab, die ihre Kataloge von Spotify entfernt haben oder lange Zeit dort gar nicht verfügbar waren, aus den verschiedensten Gründen. Taylor Swift zum Beispiel oder Neil Young oder Johnny Mitchell. Auch die Musik von deutschen Artists wie Bushido oder den Ärzten war lange Zeit nicht verfügbar auf Spotify. Dieser Schritt war aber nie wirklich von Dauer. So früher oder später sind auch die größten Streaming-Gegner auf Spotify gelandet. Denn als Musikerin, dem mit Abstand größten Ort, wo Musik konsumiert wird, fernzubleiben, gleicht leider noch immer einem künstlerischen Selbstmord. Und das betrifft gar nicht mal primär die Einnahmen, die durch Spotify verloren gehen. Auch BookerInnen von Festivals, potenzielle Brandpartner und A&R-ManagerInnen schauen zuallererst auf die Spotify-Zahlen. Und wenn die nicht da sind, schließen sich nun mal eine Menge Türen.
Wie also blicken wir auf die Zukunft der Branche? Ich habe den Eindruck, vielen Artists fällt es gerade schwer, optimistisch zu bleiben. Das beobachtet auch Alex Meyer von der Pop-Akademie, wenn sie sich mit Studierenden unterhält.
Am meisten Sorgen macht den Studis, dass sie von diesem Beruf nicht leben können, und zwar ab dem ersten Semester. Und das fand ich teilweise auch erschreckend, dass zu meiner Zeit, als ich noch Studentin war in der Popakademie, das alles anders war, weil natürlich da viel auch noch nicht vorhanden war, Streaming, Social Media und Co. Aber da ging es vielmehr um Musik und einfach Songs schreiben und spielen. Und jetzt ist es so, okay, wenn ich jetzt aber mit meinem nächsten Reel nicht sofort viral gehe, dann stimmt irgendwas nicht. Und das finde ich extrem krass und ich versuche da halt gegen anzuarbeiten und trotzdem aber realistisch zu bleiben und natürlich auch zu sagen, hey, ihr müsst euch im besten Fall auf mehrere Füße stellen, weil nur allein von der eigenen Musik kann fast niemand mehr leben. Und wenn, dann wirklich die ganz Großen. Aber es gibt ja sogar schon größere Acts, bei denen man denkt, die können locker davon leben und können sie aber nicht. Also das ist wirklich ziemlich krass, auch gerade aktuell.
Wie können wir dem also entgegenwirken? Als Musikbranche, als Artist, als Fan? Ich fasse mal zusammen. Als Branche ist es wichtig, Artists als GeschäftspartnerInnen auf Augenhöhe zu begreifen. Es gibt schon viele spannende Ansätze, die ein Pro-Rata-Modell challengen. Hier gilt es, offener zu werden und sowohl die Streaming-Plattform als auch deren Vertragspartner, also primär die Labels, in die Verantwortung zu nehmen. Und es geht auch darum, neue Formen der Monetarisierung der Musik zu finden. Media Research hat in dem Kontext die Bifurcation Theory formuliert, die Streaming nur als Teilmarkt sieht und Fan-Communities und den interaktiven Umgang mit Musik auf Social Media in den Mittelpunkt stellt. Damit einher geht die Frage, wie sich solche Communities besser monetarisieren lassen, eine Frage, die wir uns vielleicht in einer weiteren Deep Dive-Folge genauer anschauen sollten.
Ja, für Artists selbst hat Liz Pelly einen super wertvollen und ganz praktischen Tipp, was sie heute schon tun können.
What I think needs to happen is artists not just voicing their criticisms of streaming, not just like removing their catalogs, but telling their fans what they want them to do instead. We like telling them this, you know, even like I think about like the politics of the link tree, like what you put first like tells your fans something about how you want them to support your work.
Ja, Artists sollten also transparent sein und zum Beispiel eben nicht Spotify ganz oben in ihren Linktree packen, sondern vielleicht eine Plattform, von der sie mehr profitieren. Und die Fans, die sollten dieses Wissen nutzen und ihren Streaming-Service weise wählen. Schließlich ist es der riesige Marktanteil, der einer Plattform wie Spotify überhaupt erst so viel Macht gibt. Und gerade wenn man sich für eine Plattform entscheidet, die mit einem User-Centric-Modell arbeitet, dann setzt man ein starkes Zeichen. Unabhängig davon hilft es MusikerInnen aber natürlich weiterhin ganz besonders, wenn von ihnen Merch, Tonträger und Konzerttickets gekauft werden. Das betrifft ganz besonders kleine und mittelgroße MusikerInnen.
Was den Bogen schließt zu dem, was Johann Scherer sagte, dass Musik einen zugeschriebenen Wert braucht, der über ein Freemium-Abo hinausgeht. Bei allen Bauchschmerzen, die das Thema verursacht, möchte ich aber gern mit hoffnungsvollen Worten schließen, und zwar von Pop-Akademie-Dozentin Alex Meyer.
Trotzdem versuche ich, Hoffnung zu verbreiten, weil ich einfach für mich auch selber weiß, die Menschen brauchen Musik, gerade in Zeiten wie heute. Musik macht so viel Hoffnung, setzt Emotionen frei. Das brauchen wir jetzt mehr denn je. Und deswegen werde ich da auch immer empowern.
Danke an Alex Meyer für diese bestärkenden Worte. Und weil wir alle ein bisschen mehr Positivität gebrauchen können, schließen wir auch diese Folge Deep Dive wieder mit einer guten Nachricht. Lina, da hast du doch bestimmt was für uns, oder?
Auf jeden Fall. Und die Good News passt sogar super gut zum Thema diesmal. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass Irland ein Basic Income for Artists Program testet. Damals konnten sich Artists quasi um eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für KünstlerInnen bewerben. Das irische Parlament hat nun Mitte Oktober diesen Jahres angekündigt, dass das Programm ab 2026 dauerhaft angeboten wird. Es wird wohl 2000 Slots geben, auf die sich KünstlerInnen bewerben können, und die ausgewählten Acts bekommen dann 325 Euro pro Woche. Toll finde ich, dass Irland diesen Schritt nicht aus reinem Goodwill geht, sondern dass es auch eine ganz ökonomische Entscheidung ist, denn die Testrunde des Programms hat das Land zwar 72 Millionen Euro gekostet, aber durch den kreativen Output der Artists, die sich auf ihre Kunst fokussieren konnten, insgesamt 80 Millionen Euro generiert.
Das ist wirklich eine High-Quality-Good-News, liebe Lina. Und ihr da draußen wart wie immer ein High-Quality-Publikum. Danke fürs Einschalten und Dranbleiben bei Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Danke an unser ganz wunderbares Team, an Michi, Lou, Luisa, Hajo und unseren besten Medienpartner von der Musikwoche. Und natürlich ganz, ganz besonderen Dank an dich, liebe Lina.
Und natürlich auch an dich, lieber Alex. Es war mir wie immer ein riesiges Fest mit dir. Wie immer, gebt uns gerne Feedback auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens oder per E-Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com. Lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Nachricht. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche: Alex Barbian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung: Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio: German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns ja ganz bald wieder. Ich freue mich sehr. Bis dann.